Also ich will heute Abend fortfahren. Wir waren gestern Abend nicht sehr weit gekommen. Wir waren beim ersten Vers stehen geblieben. Aber mir liegt nicht so sehr daran, dass man etwas hinter sich kriegt, sondern dass man etwas in sich kriegt. Nämlich Brot, Lebensbrot. Gottes Wahrheit möchte in uns wohnen, möchte uns umgestalten und auf Jesus ausrichten, von uns weg. Das braucht schon ein Wunder, wie wir eben gehört haben. Und wenn Jesus Herr ist, wie auch das betont wurde, dann kann er dieses Wunder tun, uns von uns selbst befreien und nach ihm ausrichten, wo er die Herrschaft hat und er uns umgestalten kann. Jesus ist es würdig, dass man ihn von ganzem Herzen liebt. Die ersten vier Verse bilden eine kleine Einheit für sich. Sie sind die Tür zum Brief, das Tor, der Eingang. Und in diesem Fall sind sie ein Gruß. In einem Gruß haben wir normalerweise einen Grüßenden, und das ist in diesem Fall der Apostel Paulus. Und dann haben wir einen Gegrüßten. Das ist in diesem Fall der Titus, ein Mitarbeiter von Paulus, der auf einer Insel geblieben ist, wo Paulus und Titus zusammen die Christusbotschaft ausgerichtet hatten. Paulus reiste weiter, Titus blieb zurück. Paulus schreibt ihm anschließend einen Brief. Dies ist der Brief. Und hier grüßt er ihn mit einem sehr schönen Gruß. Es ist ein außergewöhnlicher Gruß. Normalerweise sind die Grüße von Paulus etwas kürzer. Aber in diesem Fall hat er gleich von Anfang an einiges sehr Wichtiges zu sagen. Und nicht nur für Titus, sondern auch für die, die mit denen Titus arbeiten soll. Das sind zunächst leitende Brüder in den verschiedenen Kreisen und dann aber auch alle Christen in jenen Kreisen. Also wir haben diese vier Verse vor uns und da haben wir den Grüßenden, den Gegrüßten und in der zweiten Hälfte von Vers 4 haben wir das Grußwort. Dieses Grußwort interessiert uns heute Abend zunächst. Ich lese es, Mitte von Vers 4 lesen wir, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter. Dass Gott der Retter ist, das hat Paulus bereits in Vers 3, am Ende von Vers 3 gesagt. Gott, Befehl Gottes, unseres Retters oder unseres Heilandes. Heiland und Retter ist dasselbe. Und jetzt nennt er Jesus Christus unseren Retter. Die sind beide unsere Retter. Gott hat Jesus in die Welt geschickt. Wenn wir Johannes 3, Vers 16 auswendig lernen, gelernt haben, dann haben wir es dort zusammen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, der sein Leben für uns gab, nicht verloren gehen sollten, sondern ewiges Leben haben. Durch Jesus werden wir gerettet, aber Gott ist der Retter, der Jesus braucht oder gebraucht, um uns zu retten. Und Jesus war ganz willig, das Opfer zu liefern. Es brauchte schon ein Opfer und Jesus hat es in Menschengestalt geliefert, hat sich selbst für uns gegeben, um uns alle mit Gott zu versöhnen. Und jetzt ist kein Hindernis mehr zwischen uns und Gott, dass wir zu ihm kommen könnten. Der Rettungsweg, der Weg zur Rettung ist nicht lange, er ist ganz kurz, er ist eine Person. Und diese Person kommt uns nahe. Wir brauchen gar nicht viel zu tun, nur ihn anzurufen. Und das heißt im Wort Gottes, wer den Namen des Herrn anruft, diesen, den Namen dieses Retters, der wird von Gott gerettet. Der wird gerettet. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Römer Kapitel 10, Vers 13. Aber jetzt kommen wir zurück zum Titusbrief. Also, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott. Jetzt lässt Gott grüßen. Gott grüßt uns mit Gnade, Barmherzigkeit und Friede. Und der Herr Jesus stimmt ein in diesen Gruß und er wünscht uns auch ebenfalls, oder dem Titus zunächst, aber jetzt ist der Brief bis auf uns gelangt und dieser Gruß gilt jetzt auch uns, wenn wir ihn lesen. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Das ist das Grußwort. Aber jetzt eine ganz einfache, grundsätzliche Frage. Was ist ein Gruß? Nun, für uns ist das eigentlich selbstverständlich. Heute sind die Grüße ziemlich abgekürzt. In Bayern sagt man Grüß Gott. Und ich wusste lange nicht, was das bedeuten sollte, Grüß Gott. Ist eine Glaubensschwester aus der Gemeinde, in der wir dienten, irgendein Kind grüßt und ich war in der Gegend, in der Gegenwart und hörte dieses. Und sie sagte, grüß dich Gott. Aha, jetzt wurde mir klar, was das bedeuten sollte. Es fehlt ein Wort. Es grüße, fehlten eigentlich zwei. Es grüße dich Gott. Ein schöner Wunsch, ein Gebet. Ich weiß nicht, ob die Bayern sich dessen bewusst sind, dass sie beten, wenn sie grüßen. Ja. Und zwar zu Gott. Auch Atheisten. Und so wie die Atheisten in Russland genötigt waren, am Sonntag Auferstehungstag zu sagen. Ja. Das ist der Name für Sonntag auf Russisch. Ja. Ich kann es jetzt nicht auf Russisch sagen, aber übersetzt ist das der Auferstehungstag. Sie sagen nicht Sonntag, sondern der Name für diesen Tag auf Russisch ist Auferstehungstag. Und wenn jetzt ein Atheist den Namen des Tages sagen wollte, dann war er gezwungen, Auferstehungstag zu sagen. Das ist der einzige Name, den man kennt. Ich finde das schön. Ich finde das schön, dass Gott noch etwas Humor hat. Und auf diese Weise seine Feinde so schön einbeziehen kann. Kommt mit, ja. Ist eigentlich ein Ruf. Gott grüße dich. Das ist schön. Ein Gebet. Auch dieser Gruß ist ein Gebet. Nicht in der ersten Person, wenn wir normalerweise beten, wie wir es heute Abend getan haben, dann sagen wir zu Gott, du. Wir brauchen nicht sie zu ihm zu sagen. Wir sagen du, aber das ist die zweite Person. Wir sprechen ihn an. Wir sind die erste Person, er ist die zweite Person. So sagt man das in der Sprachlehre. Und wenn man er oder sie oder es oder jene sagt, das ist dann die dritte Person, ein anderer. Und hier haben wir ein Gebet in der dritten Person. Es wird von Gott gesprochen, dass er grüßen möge. Indirekt ein Gebet. Paulus schreibt an Titus und sagt zu ihm, du, Gott grüße dich, aber von Gott, unserem Vater. Aber noch einmal die Frage, was ist denn ein Gruß? Was machen wir, wenn wir grüßen? Und in diesem Fall wird gebetet. Aber im Griechischen, die Bibel wurde ja, das Neue Testament wurde ja zuerst auf Griechisch geschrieben und seitdem hat man es übersetzen müssen. Und ich lese heute Abend aus meiner Übersetzung. Also es ist gut, wenn man immer wieder kontrolliert, wie hat denn Paulus das eigentlich gesagt? Und da habe ich gelernt, dass das Wort grüßen auf Griechisch umarmen bedeutet. Wenn man grüßt, dann umarmt man mit Worten aus der Ferne, aus einem gewissen Abstand, wenn man so einen Gruß schreibt. Und wenn man grüßen lässt, dann bittet man einen anderen zu grüßen. Und das will heißen, dass derjenige, der den Gruß hat ausrichten lassen, der Erste, dass der, wenn er in der Gegenwart wäre, wenn er da in der Nähe wäre, am liebsten diese Person, die er grüßen lässt, umarmen möchte. Und offenbar haben die Christen einander gern umarmt und auch geküsst, Männer die Männer und Frauen die Frauen, wenn sie einander gegrüßt haben. Das ist schön so. In südlichen Ländern macht man das immer noch. Wir sind hier in kühleren Ländern etwas kühler geworden. Aber es ist schön, wenn man so herzlich grüßt, umarmt. Also, wenn gegrüßt wurde, dann wurde mit Worten umarmt. Und das tut man jetzt in Gottes Namen. Oder Gott lässt uns grüßen. Und er möchte uns am liebsten umarmen mit seinen Worten. Er liebt uns. Er lässt uns auf diese Weise grüßen. Dieses Grußwort hat einige Inhalte. Normalerweise sind es zwei Inhalte, die ein Gruß im Neuen Testament in den Briefen enthält. Das erste Wort ist immer Gnade. Fast immer, wenn diese zwei Elemente da sind, dann ist das erste Wort Gnade. Was ist Gnade? Ich denke, das ist schon etwas schwieriger als das Wort Gruß. Wir gebrauchen das Wort Gnade schnell, aber es ist nicht so einfach. Vielleicht hat man schon den Ausdruck gnädige Frau gehört. Eine Höflichkeitsform aus alter Zeit. Vielleicht sagt hier und da jemand das immer noch. Es gibt Frauen, die verdienen das, ja, gnädige Frau. Aber was ist eine gnädige Frau? Sind sie gnädig? Was ist Gnade? Nun, das kann Verschiedenes sein. Im Grunde ist es das, das froh macht. Und es gibt ein verwandtes Wort, das griechische Wort. Ich gebe euch heute Abend das Vorrecht, etwas Griechisch zu lernen. Ihr könnt euch dann zeigen lassen oder hören lassen bei anderen. Das Wort für Gnade ist Charis. Charis. Und das Wort für Freude ist Chara. Die zwei sind eigentlich verwandt. Die beten und bitten, ja, sind verwandte Wörter. Charis ist die Gnade und Chara ist die Freude. Und Charis ist das, was Chara bringt, Freude. Und das tut die Charis, die Gnade, auf verschiedene Art und Weise. Sie tut es, wenn sie das Schöne fordert. Paulus sagt einmal, er schreibt an die Kolosser und sagt, singt mit Gnade. In Kapitel 3 sagt er das, in Vers 16. Singt mit Gnade. Was heißt das? Singt schön. Lasst euer Singen schön sein, natürlich vor Gott. Nicht wir sind der Maßstab. Aber es gibt Schönes und es gibt unschönes Singen. Das nennt die Bibel Geplärr. Aber es gibt schönes Singen, gnädiges Singen. Und wenn eine Frau gnädig ist, dann ist sie nicht nur schön, dann benimmt sie sich auf schöne Weise. Und ist eine Frau, die gern andere froh macht. In ihrem Verhalten und mit dem, was sie tut. Und wenn wir einen gnädigen Mann haben, dann ist er barmherzig. Und verhält sich auf eine liebevolle Art und Weise, die frohmachend ist. Und das ist unser Gott. Er macht uns froh mit seiner Liebe. Aber jetzt kommt noch eine weitere Komponente hinzu. Nicht nur das, was froh macht oder schön ist, sondern es kommt die helfende Kraft. Ihr kennt wohl das Wort in der Luther-Übersetzung von Paulus, lasst dir an meiner Gnade genügen. Eigentlich ist das nicht ganz genau übersetzt. Denn wenn wir hören, lasst dir an meiner Gnade genügen, dann ist das ein Befehl. Aber Jesus hat Paulus keinen Befehl gegeben. Und Luther hätte da eigentlich etwas genauer übersetzen sollen. Warum? Nun, Paulus war sehr, sehr tief unten in seinem geistlichen Erleben. Er war nicht, hatte nicht sich zu Schulden kommen lassen, sondern er war tief traurig. Er hatte sehr gelitten, er hatte es sehr schwer und er war sehr deprimiert. Sind Sie schon einmal deprimiert gewesen? Ganz unten, niedergeschlagen, kaputt und komme nicht weiter und alles ist dunkel, dann wisst ihr, wie es ist, wenn jemand euch einen Befehl gibt. Das ist so wie ein Strohhalm auf die schwerste Last gelegt. Die Strohhalm wirkt wie eine ungeheure Bürde, unter der man dann zusammen mit dieser bereits vorhandenen Last zusammensackt. Nur ein Strohhalm braucht es. Nur der leichteste Befehl. Und Paulus ist so sehr bedrückt, so beschwert mit seiner Prüfung, dass er vielleicht keinen Befehl mehr tragen könnte. Und Jesus weiß das. Das ist der beste Arzt, der beste Psychologe, der beste Psychotherapeut. Und er gibt Paulus keinen Befehl. Dann ist es nicht am Platz zu sagen, freu dich nur am Herrn. Lies doch deine Bibel, hier ist deine Verheißung, lies sie. Keine Befehle. Und wenn ihr anderen helfen wollt, die ganz unten sind, dann sprecht ihnen Mut zu, aber nicht mit einem Befehl, sondern greift sie gleichsam unter die Arme. Wie tut man das? Indem man ihnen etwas erzählt. Etwas Gutes erzählt. Und was hat Jesus dem Paulus erzählt? Wenn er nicht gesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen, was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, es genügt dir meine Gnade. Und er hätte noch hinzufügen können, wollte dir das nur erzählen, Paulus? Das darfst du wissen. Meine Gnade reicht aus. Und jetzt darfst du tun, was du willst. Du darfst sie in Anspruch nehmen. Sie reicht vollkommen aus für deine Prüfung. Oder du kannst sie lassen und du kannst weiter in deiner Not bleiben. Aber ich will dir nur mitteilen, und das darfst du wissen, das sollst du wissen, das wollte ich dir gern mitteilen. Meine Gnade reicht dir aus. Das ist allerdings nicht das Einzige, was er ihm erzählt. Er geht dann noch weiter. Er begründet das. Er sagt ihm, warum er ihm das so sagt. Denn meine Gnade reicht aus für dich. Warum? Denn meine Kraft ist in der Schwachheit vollkommen. Oh, wenn das nicht gut Nachricht ist. Ist Paulus schwach? Und wie? Liegt er am Boden? Und wie? Ist er geprüft und beschwert? Und wie? Und jetzt kommt Jesus und sagt, meine Gnade ist für dich ausreichend, denn meine Kraft ist an der Stelle der Schwachheit vollkommen. Wir brauchen keine Kraft zu haben. Jesus hat sie. Er verlangt keine Kraft von uns. Er liefert sie. Wir brauchen nichts haben. Keinen Euro, keinen Cent, nichts. Er bietet uns alles an, was wir brauchen. Die Bibel sagt immer wieder, Gott ist, und dann können wir einen Strich ziehen, und dann können wir ausfüllen, was wir brauchen. Es ist so oft gesagt, dass genügend vorhanden ist, gerade für unsere Not. Jesus sagt, ich bin Kraft. Gott ist unsere Stärke. Brauchen wir Kraft? Er hat sie. Brauchen wir Freude? Er hat sie. Brauchen wir Frieden? Er hat ihn. Jesus, sagt die Bibel, ist unser Frieden. Jesus ist unser Leben. Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist der Weg. Jesus ist alles, was der Mensch braucht. Ich sagte gestern Abend zum Schluss, jemand hat es so gesagt, es braucht Gott, um Mensch zu sein. Wir können nicht Menschen sein. Wir fallen da in dieser Forderung unter den Strich. Aber Jesus ist Gott, der Mensch wurde. Und Jesus ist der, der in unser Leben einkehrt, wenn wir unser Leben für ihn öffnen. Und dann lebt er in uns. Nicht mit seinem Leib, sondern mit seinem Geist. Und da sagt Paulus, ich bin zusammen mit Christus gekreuzigt worden. Als Jesus starb, starb Paulus. Doch ich lebe. Aber damit man ihn nicht missversteht, schließt er gleich an, nicht ich. Das heißt, nicht ich lebe, wenn ich lebe. Denn als er starb, war das Jesu Tod. Er starb nicht seinen eigenen Tod, er starb Jesu Tod. Und wenn er lebt, lebt er Jesu Leben. Nicht ich lebe, sagt er, Galater 2, Vers 20, sondern Christus lebt in mir. Christ zu sein heißt, Christus lebt in uns. Zurück zu 2. Korinther 9, Entschuldigung, 12, aus dem wir eben zitiert haben, lasst dir an meiner Gnade genügen, oder besser, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft ist in der Schwachheit vollkommen. Wenn man diesen Satz jetzt genau nimmt, so wie er da steht, dann müssen wir wissen, dass Jesus bedeutet, dass seine Gnade Kraft ist. Warum genügt seine Gnade für uns, für Paulus? Weil seine Gnade Kraft ist. Und zwar vollkommene Kraft, wo Schwachheit vorhanden ist. Da ist seine Gnade, wo wir schwach sind, Kraft. Und wenn Paulus jetzt den Titus, seinen jungen Mitarbeiter, auf dieser Insel Kreta, mit dieser schweren Aufgabe, Gnade wünscht und er bittet von Gott, dem Vater, dann wird diese Gnade vollkommen ausreichen für alle Anforderungen dieses Dienstes. Für alle Prüfungen. Und die kretischen Christen waren nicht gerade die minder schwierigsten. Sie waren schwierige Leute. Wie auch die Korinther es gewesen waren. Aber Titus war auch mit ihnen fertig geworden. Also eine gnädige Weise. Gnade ist die Liebe Gottes, die uns Kraft gibt. Seine Gnade ist seine liebende Kraft, dort wo wir Not haben oder schwach sind. Jetzt darfst du in deinem eigenen Geist, in deiner eigenen Seele, ein wenig reflektieren und überlegen, wo bin ich schwach? Schwach zur Sünde? Schwach zum Mut, schwach zur Freude, schwach für den Frieden. An der Stelle ist Jesu Gnade ausreichend. Vollkommen ausreichend. Und zwar nicht erst morgen, sondern gerade jetzt. Gerade jetzt. Gnade reicht aus. Die Gnade Gottes, des Vaters, von Jesus Christus, der das Auto ist, das Lieferauto ist, mit dem Gott seine Gnade uns zuführt. Jesus ist natürlich kein Auto, das ist ein Bild. Aber Jesus ist der Bote, der uns Gottes Gaben zukommen lässt. Und wenn wir ihn aufgenommen haben, dann haben wir alles, was wir brauchen. Gnade ist Gottes Schönheit, Gottes Freude, Gottes Kraft aus seiner Liebe. Ist das nicht ein schöner Gruß? Da hat gleichsam Paulus einen ganz gewöhnlichen Gruß der Griechen genommen. Denn die Griechen hatten einen Gruß, chairete, das heißt, sei froh. Und der ist mit diesem Wort charis verwandt. Und Paulus nimmt gleichsam den alltäglichen Gruß der Griechen und heiligt ihn, legt ihn in die Hand Gottes. Und dort wird er ganz neu gefüllt, dieses tägliche Gefäß, wie eine Tasse, wie ein kleiner Eimer, wird genommen aus dem alltäglichen Gebrauch, wird in die Hand Gottes gelegt und Gott heiligt, reinigt dieses Gefäß, füllt es ganz neu mit himmlischer Fülle und reicht uns dieses dar. Und so wird Gnade etwas ganz Besonderes, etwas Himmlisches und macht aus unserem Leben hier Himmel auf Erde. Wenn solche Worte am Anfang eines Briefes stehen, dann haben wir gleichsam den eigentlichen Inhalt des Briefes schon in einer Nussschale da. Was dann auch folgt, ist in einem gewissen Sinne die Ausführung oder Auslegung. Man nimmt aus diesem Wort und legt es dar, was alles diese Gnade für uns bedeuten kann. Aber Paulus hört nicht auf. Wenn er grüßt in seinen Briefen, dann sagt er normalerweise, und Friede, und Friede. Das ist wieder ein sehr alltägliches deutsches Wort. Vielleicht ist es nicht mehr so alltäglich, weil wir so viel Unfrieden haben. Wir hörten schon vorhin, ein Jahr danach, das war ein furchtbar unfriedlicher Tag an jenem 11. November, 11. September. Aber Friede ist ein Wort, wir kennen es und wir wünschen uns diesen Frieden. Bei uns selbst, weil wir manchmal so unruhig werden und zwischen uns. Und um uns her wünschen wir ihn. Ein sehr wichtiges Wort. Aber was heißt eigentlich Friede? Auf dem Friedhof herrscht Frieden, ja? Aber den möchten wir lieber nicht. Wir möchten nicht erst sterben, um Frieden zu haben. Für manch einen beginnt dann erst die Pein, weil er in die Hölle geht. Nicht in den Frieden. Aber so nennen wir die Friedhöfe, wo die Leute begraben werden. Und diese Äcker sind dann gleichsam umfriedet, das heißt umzäunt. Ist das die Bedeutung von Frieden? Ein Raum, in dem Stille, Ruhe herrscht, Totenstille? Nicht gerade der biblische Friedensgedanke. Nun, Friede ist ein deutsches Wort. Und dieses deutsche Wort gibt ein griechisches Wort wieder. Und das griechische Wort gibt wieder ein hebräisches Wort wieder. Und das hebräische Wort kennen wir inzwischen. Seitdem es ein Land Israel wieder gibt, einen Staat Israel. Und der Gruß, der in Israel gebraucht wird, ist dieses Wort auf Hebräisch. Ihr kennt es, ja? Shalom.
Shalom.
Ja, bekannt. Und es gibt viele Leute, die grüßen auch hier in Deutschland mit Shalom. Schön. Damit wollen sie sagen, ich wünsche dir den Frieden, den man damals im Alten Testament einander wünschte. Den göttlichen Frieden. Aber was heißt Shalom? Vielleicht, wenn ihr eine Luther-Übersetzung habt, ist euch aufgefallen, dass im Alten Testament nicht gerade mit Friede gegrüßt wird. Kann uns jemand sagen, wie Luther das wiedergibt? Wie liest es sich im Deutschen, in der deutschen Bibel, im Alten Testament, wenn jemand einen anderen grüßt? Weiß jemand das noch aus seiner Bibel lesen? Geht es dir wohl? Man wünscht Liebe.
Friede sei mit dir.
Eben, das wäre jetzt die richtige Übersetzung. Aber Luther hat nicht so übersetzt. Vielleicht hier und da einmal. Aber normalerweise gebraucht er das Wort wohl oder wohlergehen. Geht es dir wohl? Das heißt, das Shalom ist nicht nur Frieden, sondern das, was in einer Friedenszeit geschieht, Wohlergehen. Wir haben nun sehr viele Jahrzehnte keinen Krieg mehr im Lande. Und das ist überall zu sehen. Ich war kurze Jahre nach dem Krieg, ich war auch während der Kriegszeit hier in Europa, hauptsächlich wohl in Holland, Belgien, Frankreich, Belgien, Holland. Von einer Stadt zur anderen fährt man Ruinen, Ruinen, wie ich sie aus der Kriegszeit kannte. Wir fuhren gen Süden. Unser Ziel war eigentlich Österreich, über die Schweiz. Wir fuhren also allmählich dem Süden zu, nahmen die Autobahn Baden-Baden vorbei. Damals reichte sie noch nicht ganz bis Baden-Baden, glaube ich, oder fast bis Baden-Baden vielleicht. Und dann ging es weiter, bis wir an die schweizerische Grenze kamen. Überquerten sie, und was begegnete meinen Augen? Heile Welt. Heile Welt. Schöne Rasen, unversehrte Häuser, schön angestrichen, keine Ruinen, Prosperität, Wohlergehen. Ja, die hatten nicht so unter dem Krieg gelitten, sie hatten, aber sie wurden nicht in diesem Maße bombardiert. Einige wenige Bomben fielen, aber waren nicht allzu viel zerstört. Die Schweiz blieb in diesem Sinn verschont. Das ist Frieden. Krieg, das kennt man. Frieden ist eine Zeit, wo es dann wieder aufwärts gehen kann. Da kann man bauen, aufbauen, kaufen, verkaufen, und dann gedeiht das Land wieder. Es gibt dann auch Krankheiten und so weiter, andere Schwierigkeiten. Aber immerhin kann eine Gesellschaft dann wieder aufgebaut werden. Und wenn Gott Friede einleitet, dann kann man gedeihen. Dann geht es aufwärts. Dann gedeihen Beziehungen. Dann gedeiht das Gemüt. Dann gedeiht das Gebet. Dann gedeiht der Glaube. Dann gedeiht die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Hoffen, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Alles das. Das ist dann Frucht. Prosperität, Gedeihen, Wohlergehen. Das ist Shalom. Aber wo beginnt Shalom? Wo beginnt der Friede? Wo beginnt dieses Gedeihen? Es beginnt dort, wo Gott auf Golgatha in seinem Sohn die ganze Strafe für unsere Sünde auf ihn legt und versöhnt die Welt mit sich selbst in Christus. 2. Korinther 5. Und so ist Jesus uns zum personalen Frieden geworden, zum Frieden personifiziert. In Person ist er unser Frieden. Und deshalb konnte Jesus, nachdem er auferstanden war und in die Mitte seiner bereits versammelten Jünger trat, sagen: Friede sei mit euch. Nun, das war der gewöhnliche Gruß. Den haben sie ihn auch abgenommen. Aber ich nehme an, damit sie nun merkten, dass es wirklich auch ganz neu gemeint war, hat er diesen Gruß wiederholt. Friede sei mit euch, und zeigte ihnen seine Hände als Zeichen von dem, woher der Friede kam, den er ihnen jetzt weitergab. Das war kein selbstverständlicher alltäglicher Gruß. Das war ein ganz neuer Gruß von Golgatha her. Und jetzt, wo Jesus auferstanden war, war die Schuld ganz weg. Jesus hatte Sünde und Tod und Teufel überwunden. Und jetzt war die Bahn frei zwischen Menschen und Gott. Und Jesus konnte sagen, Friede sei mit euch. Echter Friede. Aber hier wegen, weil meine Hände dort vor einigen Tagen am Kreuz hingen, da beginnt der Friede. Und der Heilige Geist trägt ihn hinaus, und wo immer die Christusbotschaft hinkommt und Menschen diese hören und im Vertrauen entgegennehmen, da kommt der Heilige Geist und bringt diesen Vergebungsfrieden ins Herz. Bei uns beginnt der Friede mit der Vergebung. Bei Jesus, damit, dass er die Schuld, damit wir vergeben werden können, trägt. Und aufgrund davon kann uns vergeben werden. Und wenn wir diese Vergebung annehmen, wird unser Gewissen gestillt. Es klagt uns nicht mehr an. Die Schuld ist weg und nun ist Friede da. Nun schreibt Paulus an Titus, der ja bereits Christ ist und diesen Frieden hat und wünscht ihn immer noch Frieden. Vergebungsfrieden? Nun, wenn Titus sich neu zu Schulden hat kommen lassen, ganz bestimmt. Und manchmal sündigen auch wir, nachdem wir Frieden bekommen haben. Aber dann dürfen wir zu Jesus eilen und unsere Sünden bekennen, weil er unsere Sünden getragen hat. Um Vergebung bitten, und es kann neu Friede ins Herz kehren. Und diesen Frieden brauchen wir immer wieder, weil das immer wieder vorkommen kann. Aber dann kann es sein, dass wir unruhig werden über die Nöte, die um uns her sind, denen wir begegnen. Die machen uns unruhig. Und dann will Paulus dem Titus sagen, schau mal, auch da kannst du ruhig werden in Jesus. Friede sei mit dir. Es gibt allerlei Anlässe zur Unruhe. Und wir brauchen immer wieder diesen Frieden. Aber jetzt wollen wir bedenken, welches Wort kam zuerst? Wir haben jetzt zwei Wörter betrachtet. Welche waren sie? Gnade und Friede. Und welches kam zuerst im Gruß?
Gnade.
Gnade kommt immer vor Friede. Kein Frieden ohne Gnade. Kein Frieden ohne Vergebung. Kein Friede, ohne dass wir begnadigt werden. Aber wenn wir Gnade erfahren, dann ist auch der Friede da. Die zwei gehören zusammen in dieser Reihenfolge. Aber nun hebt sich unser Gruß ab von dem gewöhnlichen Gruß, den Paulus in seinen Briefen gebraucht. Und wir haben in diesem besonderen Gruß, ich weiß nicht, ob das in eurer Übersetzung auch so vorkommt, aber im Grundtext haben wir hier noch ein drittes Wort, zwischen Gnade und Friede. Das lautet?
Barmherzigkeit.
Barmherzigkeit. Und auch da dürfen wir fragen, was ist das denn, wenn jemand barmherzig ist? Wir kennen im Deutschen zwei Wörter und auch im Griechischen gibt es verschiedene Wörter. Das eine ist Barmherzigkeit und das andere ist Erbarmen. Das kommt uns vielleicht noch etwas näher, vielleicht etwas stärker. Das ist die Liebe, die sich eines Bedürftigen annimmt. Und wenn wir da noch weiter zurückgehen, wie wir das schon beim Wort Friede taten, über das Griechische zum Hebräischen, denn das Alte Testament wurde in Hebräisch geschrieben, für das Volk Israel, das ja Hebräisch spricht. Wenn wir jetzt auch bei diesem Wort zurückgehen ins Hebräische, dann lernen wir, dass Gott barmherzig ist, wenn er sich zu einem Notleidenden herabneigt. Er kommt runter, beugt sich und neigt sich hin zu ihm und nimmt sich seiner an. Als der Samariter auf seinem Wege zwischen Jerusalem und Jericho diesen zusammengeschlagenen, am Wege liegenden sah, meint ihr, ist auf seinem Esel sitzen geblieben und hat runtergerufen: Steh mal auf, ich möchte dir gern helfen. Nein. Wenn er geritten hat, ist er von seinem Esel runter und hat sich gebeugt zu diesem Mann, der am Boden lag, und hat ihn aufgehoben und hat ihn auf den Esel getan, dass der Esel ihn getragen hat und hat ihn zur Herberge gebracht. Das tut Gott. Wir waren da niedergeschlagen. Wir waren zusammengeschlagen vom Teufel und der Sünde. Und Gott hat uns Barmherzigkeit gezeigt. Aber manchmal werden wir von den Umständen so richtig hin und her geworfen, wenn nicht auch geradezu zusammengeschlagen von der Not des Lebens. Und dann brauchen auch wir Barmherzigkeit. Wisst ihr, der Apostel Paulus schreibt diese Briefe an Timotheus, die wir kurz zuvor haben in unserer Bibel, und jetzt an Titus. Diese drei Briefe hat er gegen Ende seiner Lebzeit geschrieben. Den größten Teil seines Missionsdienstes hatte er hinter sich. Er war nicht allzu alt, aber er hatte so aufopfernd dem Herrn gedient, dass er ziemlich erschöpft war. Und jetzt kam der Märtyrertod noch vor Augen. Und das hat ihn auch schon vorweg ziemlich mitgenommen. Und da wird ihm in seiner Gemeinschaft mit dem Herrn diesen Aspekt, diese Eigenschaft Gottes groß. Und ich kann mir vorstellen, dass Paulus ganz spontan von sich aus dem jungen Titus nicht nur Gnade und Friede, sondern auch etwas deutlicher geradezu die Barmherzigkeit Gottes wünschte. Vielleicht war es auch nicht ohne Blick auf die Situation des Titus, denn er hatte wirklich eine schwere Aufgabe dort auf Kreta. Und er wünschte ihm in seiner Not, in seinen Schwierigkeiten, das Erbarmen Gottes. Gott möge dir gnädig sein und dir alles geben, was du brauchst, in seiner Gnade. Er hätte nicht Barmherzigkeit hinzufügen müssen, denn dieser Gedanke liegt in der Gnade und im Frieden. Aber manchmal braucht es mehrere Wörter, um etwas deutlich zu machen. Deshalb haben wir Predigten. Ich hätte euch schreiben können, liest bitte den Titusbrief, und hätte an Bremerhaven vorbeireisen können. Ja. Aber dazu haben wir Bibelbesprechung, dass wir das Brot gleichsam brechen. Ja. Es gibt gewisse Dinge, die kann meine Frau nach zwei Operationen nicht essen. Und heute Abend hatten wir Salat und da war, was war das?
Paprika.
Paprika. Ja. Und das ist etwas schwer, verdaulich für meine Frau. Und dann hat sie die Stückchen mir gegeben. Aber sie sagte, wenn die Paprika, ja, gekocht wird, dann kann sie sie essen. Es gibt einige Früchte, einige Speisen, die kann man nicht so roh essen. Das Brot, das essen wir als gebackenes Brot. Aber das Brot ist ja gebacken. Nun hätten wir auch die Körner essen können, ja. Aber sie werden gebrochen, sie werden gebacken, gemahlen und gebacken. Oder die Erbsen, die Bohnen, die kann man essen, so wie sie vom Garten kommen. Sogar die Kartoffeln kann man so essen, roh. Aber es gibt einiges, das muss man doch brechen. Nicht nur Brot, sondern dieses muss in heißem Wasser gebrochen werden. Und so muss manchmal das Wort Gottes, das an und für sich essenswert ist, Aber in unserem Mund ist es etwas schwer zu verdauen, zu klammern. Ja, wir tun uns schwer dabei. Und in seiner Gnade bricht Gott uns sein Brot. Oder schickt Diener, die es für uns brechen. Dazu ist eine solche Wortverkündigung da. Dass das Brot gebrochen wird, dass wir es hinnehmen können und zu uns nehmen können und genießen können. Und hoffentlich gebraucht ihr euren Geist, eure geistlichen Gaumen und kaut weiter daran. Ja. Das müssen wir allerdings schon tun. Das kann ich nicht für uns tun. So fügt nun Paulus dieses Wort Barmherzigkeit hinzu und manchmal fügt er noch mehr im Gruß hinzu. Also, so spricht Gott zu uns. Es ist ein schöner Gruß. Gnade, Barmherzigkeit, Friede aus einer zweifachen Quelle. Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Bessere Herzen könnten uns nicht grüßen. Gott ist Liebe. Jesus ist Liebe. Und wenn Gott, der Vater und der Sohn uns grüßen, dann wird uns Heil zuteil. Jetzt gehen wir zum nächsten Teil kurz, schneiden ihn an. Ab Vers 5 wird von Gemeindeangelegenheiten gesprochen, wie das schon gestern Abend angedeutet wurde. Aber vielleicht überrascht es uns. Ich weiß nicht, ob ihr in diesen Tagen Hausaufgaben gemacht habt. Hausaufgaben, die ich nicht erteilt habe. Aber man kann die dennoch von sich aus machen. Wer den Titusbrief gelesen hat, dem dürfte vielleicht aufgefallen sein, vielleicht auch nicht, dass das Wort Gemeinde in diesem Brief nicht vorkommt. Und doch werden Gemeindeangelegenheiten besprochen. Wie geht das? Das Wort Gemeinde kommt nicht vor und muss auch nicht vorkommen. Man hat gesagt, das Wort Gemeinde kommt ab Offenbarung 4 nicht vor. Bis vielleicht, ich weiß nicht wann, in den vielen Kapiteln, die dann folgen, vielleicht bis Kapitel 19. Das Wort Gemeinde käme nicht vor, also wäre die Gemeinde nicht auf der Erde. Das ist schlechtes Denken. So sollte man nicht denken. Man sollte sich mehr bemühen, um die Wahrheit der Schrift zu erkennen. Nur weil ein Wort dieser Form nicht da ist, heißt nicht, dass die Sache nicht da wäre. Das Wort Mission fehlt in der Bibel. Aber das heißt nicht, dass wir nicht Mission haben. Es gibt diese Dinge. Manchmal fehlen sie tatsächlich, wenn das Wort fehlt. Hängt vom Wort ab. Aber in diesem Fall ist es gut so, dass das Wort fehlt, damit wir uns einmal Gedanken machen, was ist denn eigentlich Gemeinde? Denn wir haben sie auf Kreta. Wir haben sie. Aber Paulus spricht nicht von der Gemeinde. In welcher Form ist sie denn da? Und gerade da haben wir hier in diesem Brief eine Hilfe. Auch der Gedanke der Gemeinde kommt nicht oft vor. Paulus setzt Gemeinde eigentlich voraus. Titus und er haben evangelisiert, es sind Menschen zum Glauben gekommen und diese Menschen sind Gemeinde Jesu. Und das weiß Titus. Und Paulus braucht gar nicht von der Gemeinde zu sprechen. Titus weiß, sie ist da, er hat mit ihr zu tun, er dient diesen Geschwistern. Das wird jetzt alles so selbstverständlich vorausgesetzt. Und Paulus sagt ihm nur, wie er jetzt unter solchen Umständen vorgehen soll. In welcher Form wird denn Gemeinde erwähnt? Nun, ich gebe uns einige Ausdrücke, ganz wenige. Den ersten haben wir in Kapitel 1, Vers 1. Paulus, leibeigener Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, für den Glauben der erwählten Gottes für den Glauben der Erwählten Gottes. Das sind sie. Das ist Gemeinde. Die Erwählten Gottes, die, die Gott sein Eigentum gemacht hat, die sind seine Gemeinde. Aber da kann ein Schlauer kommen und sagen, ja, aber Titus soll von Stadt zu Stadt, in jeder Stadt Älteste einsetzen. Er soll ja die Ortsgemeinde organisieren und aus diesen allgemeinen Christen Gemeindechristen machen. Nein, nein, steht nicht geschrieben. Es ist kein Unterschied zwischen der universalen Gemeinde und der Gemeinde am Ort. Es ist dieselbe Gemeinde. Es gibt keine andere Gemeinde als Christen. Gemeinde Jesu wird nicht erst gemacht oder organisiert. Vielleicht habt ihr schon den Ausdruck Gemeinde gründen gehört. Wusstet ihr, dass in der Bibel keine Gemeinden gegründet wurden? Kommt nicht vor. Dass keine Gemeinden organisiert wurden? Kommt nicht vor. Ich habe schon davon gehört, dass Gemeinde gemacht wird. Furchtbar finde ich das. Kommt nicht vor. Paulus und Barnabas reisen. Markus hat sie verlassen, Johannes Markus, und sie reisen weiter. Und befinden sich auf dem Grund, auf dem Boden, den wir heute die Türkei nennen. Und unweit vielleicht der Mitte, etwas südlich, liegt eine Stadt Antiochien. Sie hat denselben Namen wie die andere Stadt, wo sie einmal herkamen. Und dies ist ein anderes. Und jetzt sind sie unterwegs, vom Süden her sind gekommen, vom Meer, und reisen inland und kommen nach Antiochien. Paulus und Barnabas sind zwei Christen, Missionare, aber sie sind Christen. Paulus und Barnabas sind Gemeinde Jesu, weil sie Christen sind. Alle Christen sind Leib Jesu und Leib Jesu ist Gemeinde. Und jetzt schreiten sie auf diese Stadt zu. Und wir stellen uns vor, die Stadt hat eine Mauer. Und sie hat ein Tor. Und es ist während des Tages, sie wollen in die Stadt und das Tor ist offen. Und jetzt schreiten Barnabas und Paulus durch das Tor in die Stadt hinein. In dem Moment gibt es in Antiochien Gemeinde Jesu. In dem Moment. Weil diese zwei Christen da sind, ist jetzt in Antiochien Gemeinde Jesu vorhanden. Die muss nicht gebildet werden, die muss nicht organisiert werden, die muss nicht gegründet werden, die muss nicht erst zustande kommen. Sie ist schon da in der Form dieser zwei Personen. Sie sind Gemeinde Jesu. Denn Gemeinde Jesu ist nicht eine Sache, ist nicht ein Verein, ist nicht eine Kirche, ist nicht eine Freikirche, ist nicht Gemeinde, wie das heute gebraucht wird, ist kein Gemeindebund, ist keine Hausgemeinde, nichts von dem, ist keine Sache, keine solche Sache, sondern ist in wahrster Form Menschen. Die Menschen, die Jesu Eigentum sind, die sind das, die sind Gemeinde. Denn das Wort Gemeinde im Griechischen ist was ganz einfach. Das sind die Gerufenen oder die Gerufenen. Und das sind Christen, sind zu Jesus gerufen worden. Und jetzt evangelisieren Paulus und Barnabas in Antiochien und es kommen andere Menschen zum Glauben. Der Erste, der jetzt zum Glauben kommt, in dieser Provinz und in dieser Stadt, lässt die Gemeinde Jesu in Antiochien auf drei Personen anwachsen. Jetzt enthält die Gemeinde Jesu in Antiochien drei Personen. Es kommt noch einer hinzu Und jetzt, er bekehrt sich. Und in dem Moment, wo er sich bekehrt, wächst die Gemeinde Jesu in Antiochien, die Lokalgemeinde, die Ortsgemeinde in Antiochien, die wächst jetzt auf 4 Personen an. Das ist Apostelgeschichte 2 gegen Ende. Genau genommen sagt der Text, in dem Moment, wo Gott Menschen rettete, wurden sie der Gemeinde hinzugetan. Es ist Gott, der zur Gemeinde hinzutut, und zwar durch die Wiedergeburt, durch Bekehrung, Wiedergeburt. Es ist Gott, der zu seinem Leibe hinzufügt. Deshalb wird auch die Gemeinde in der Apostelgeschichte einfach Jünger genannt. Wenn in Apostelgeschichte 6 von der Gemeinde die Rede ist, und zwar von der Ortsgemeinde Jerusalem, dann braucht nur gesagt zu werden, die Jünger, alle die Christen geworden waren, alle die Jünger Jesu waren, die waren die Gemeinde in Jerusalem. Es gab nicht 2 Stufen im Werden von Gemeinde. Erst bekehrte man sich und dann fand man Anschluss an eine Gemeinde. Sondern mit der Bekehrung waren sie ein Teil der Ortsgemeinde, die ein Durchschnitt oder ein Abschnitt war von der universalen Gemeinde. Sie war die Universalgemeinde hier in Jerusalem. Das ist Gemeinde Jesu, die Erwählten Gottes. Und ein Teil dieser Gemeinde ist schon im Himmel, wo beide unsere Eltern sind, von meiner Frau und auch von mir. Sie sind uns vorangegangen, aber sie sind Gemeinde Jesu im Himmel. Mit ihnen können wir nicht Gemeinschaft haben. Aber wir können mit Gemeinschaft haben mit denen, die noch am Leben sind. Und zwar mit allen Christen. Und nun ist es so, jetzt ein kleines Bild, wenn ich das gebrauchen darf. Zu jener Zeit war Rom die Welthauptstadt. Es war ein Weltimperium, nicht gerade die ganze Welt war umschlossen, aber es war eine Art Weltreich. Das heißt, die Stadt Rom hatte immer wieder Land erobert um Rom herum. Und so war die Bürgerschaft von Rom angewachsen mit dem Erobern von Land. Und wenn es in Italien nicht mehr reichte, dann gingen sie über See, nach Griechenland, Afrika und so weiter und holten sich dort mehr Land und Leute. Und so wuchs das Imperium von Rom. Es war gleichsam eine große Stadt, ein Stadtimperium, ein Stadtreich. Und jetzt hatte man in Rom eine interessante Vorgehensweise. Nicht alle, die erobert wurden, waren Bürger des Römischen Reiches. Das war natürlich etwas Besonderes. Aber war man Bürger, Paulus war das durch die Geburt, war Bürger Roms, der Stadt Rom. Wenn er nach Rom gekommen war, wäre er dort rechtmäßiger Bürger gewesen. Er war es überall, wo er hinging. Und wenn er jetzt nach Spanien kam, wo er wahrscheinlich hingekommen ist, und hätte er dort in Spanien teilnehmen wollen, in irgendeiner Stadt, an den Gesprächen des Stadtrates oder der Stadtbevölkerung da, der Bürger, wäre dort eine Bürgerversammlung gewesen, hätte er sofort teilnehmen können. Die Sprache war kein Hindernis, denn es wurde Griechisch und Latein gesprochen. Paulus sprach Griechisch. Er hätte sich also gleich beteiligen können. Er musste nicht erst Bürger der Stadt werden, Tarragona oder wie Barcelona, wie sie hießen. Er war, kraft dessen, dass er römischer Bürger war, Bürger jeder Stadt in Rom, im Römischen Reich. Kraft dessen. Jeder römische Bürger war somit Vollmitglied in jedem Verein oder in jedem Bürgerverein jeder Stadt. Es gab keine extra Bürgervereine. Es gab eine große Bürgerschaft der Stadt Rom und die war im ganzen Reich verteilt. Und alle waren gleichberechtigt in diesem Reich. Und so ist es im Reiche Gottes. Das ist ein gutes Bild, das uns Gott hier hinterlassen hat. Ich reise viel, wie ich gestern Abend erzählt habe. Als wir nach Hamburg kamen, dort war es eine sogenannte Brüdergemeinde. Aber meine Frau und ich waren Mitglied jener Gemeinde. Nicht, weil die uns dort formal zu Mitgliedern gemacht hatten, sondern weil wir Christen waren. Vielleicht anerkennen das nicht, aber die Bibel sagt mir das und deshalb sage ich das so. Und wenn ich jetzt nach Bremerhaven gekommen bin, bin ich Mitglied eurer Gemeinde. Vollmitglied. Ich brauche nicht erst hier aufgenommen zu werden. Ihr seid eine Schar von Christen und ich bin vollwürdiges, rechtmäßiges Mitglied hier. Wo immer ich hinkomme, ist das eine Baptistengemeinde, eine mennonitische oder eine andere Benennung, freie evangelische Gemeinde. Christen sind, Kraft dessen, dass sie Christen sind, Vollmitglieder der Gruppe von Christen, wo immer sie hinkommen. Es muss sich nur um echte Christen handeln. Die Erwählten Gottes. Das ist der zweite Gebrauch, den haben wir in Vers 15 von Kapitel 1. Alles ist den Reinen rein. Wer sind diese Reinen? Nun, das könnte man verschieden auffassen, aber ich lese weiter. Aber den Befleckten und Ungläubigen ist nichts rein. Paulus stellt hier also gegenüber. Auf der einen Seite sind die Reinen, und diesen Reinen stehen gegenüber die Unreinen oder Befleckten und Ungläubigen. So heißen die. Die sind eine Gruppe, sie sind befleckt und ungläubig. Befleckt, weil sie ungläubig sind, denn wären sie gläubig geworden an Jesus Christus, dann wären sie nicht mehr befleckt. Alle Flecken wären weggenommen durch das Blut Jesu und sie wären rein geworden. Das heißt, die Reinen sind die Gläubigen, an Jesus Glaubenden, die Erwählten. Wir haben ja also einen zweiten Namen für Christen oder für Gemeinde. Die Reinen, die Gereinigten, die durch das Blut Jesu Christi gewaschen sind, durch den Glauben an Jesus. Kapitel 2, Vers 14. Der sich selbst für uns gab. Wer sind die uns? Nun, das sind die Christen. Das ist das Selbstverständliche, das ich vorhin erwähnte. Paulus und Titus wissen, von wem da die Rede ist. Aber wir haben kein Substantiv, kein Dingwort. Der sich selbst für uns gab, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit erlöse und sich selbst ein besonderes Volk reinige,